du kannst dir anschauen, immer was spielt's in den Staaten? Ah, Podcast ist groß, gut, in 6, 7 Jahren wird das hier groß. Oder was spielt's in Deutschland? Oh, die machen jetzt YouTube-Journalism, in 3, 4 Jahren wird das bei uns kommen. Also es ist ein Vergangenheitsmarkt, wenn man so will. Und durch diese große Abhängigkeit und diese große Konzentration erlebe ich jetzt vor allem auch im Vergleich mit Deutschland, wo ich seit einem halben Jahr mit meinen Kolleginnen und Kollegen sehr viel arbeite, dass Österreich, es ist kein Innovationsmarkt.
Hallo und herzlich willkommen bei Ganz offen gesagt, dem Podcast für Politikinteressierte. Mein Name ist Georg Renner, ich bin freier Journalist und unterhalte mich heute mit Stefan Apfel, dem Gründer von Hashtag, einem Unternehmen, das journalistische Formate für Insta, TikTok und YouTube produziert. Wir unterhalten uns darüber, warum der Markt diesbezüglich noch recht unbeackert ist, welche Geschäftsmodelle es gibt, also wie man damit überhaupt Geld verdienen kann, und ob wir damit unsere publizistische Öffentlichkeit nicht zu sehr in die Hände chinesischer oder amerikanischer Konzerne legen. Hallo, grüß Gott und herzlich willkommen, Stefan Apfel. Ich freue mich, dass du hier bist.
Hallihallo, danke für die Einladung und das Interesse.
Stefan, du warst immer ein Vorbild, möchte ich fast sagen, obwohl wir ziemlich gleich alt sind, in Sachen Qualitätsjournalismus für mich. Du warst beim Falter, du hast für die Zeit geschrieben, du warst Chefredakteur, teilweise Miteigentümer als Unternehmer beim Datum. Und jetzt machst du was ganz anderes. Du betreibst mit Hashtag einen Digitalverlag, der Journalismus für TikTok, für Instagram und für YouTube macht. Wie passen denn diese beiden Karrieren zusammen?
Ich mache das Gleiche auf eine andere Art und Weise. Was ist Qualitätsjournalismus? Es gibt sehr, sehr viele Definitionen dafür. Sehr kurz gesagt, in meinem Verständnis, es ist ein recherchierender Journalismus, der nachdenkt, der nachliest, der sich seiner Verantwortung gegenüber dem Publikum, ebenso wie gegenüber der Gesellschaft bewusst ist und der handwerklich nach bestem Wissen und Gewissen vorgeht. Nicht fehlerlos, sondern was den Umgang mit Fehlern betrifft, auf eine offene, auf eine lernende Art. So, das gesagt habend, haben wir das beim Falter gemacht, wo ich in den Nullerjahren 5 Jahre in der Politik arbeiten und lernen durfte. Und wir machen das heute bei Hashtag, beim Digitalverlag.
Auch wir bei Missing Link, bei Ganz offen gesagt, machen das so. Deswegen starten wir jeden Podcast normalerweise mit einer klassischen Transparenzpassage. Erstens, woher kennen wir einander? Wir haben es im Vorgespräch schon ein bisschen diskutiert. Wir wissen nicht mehr ganz genau, wann wir uns mal auf einen Kaffee getroffen haben, haben das aber gemacht. Es wird irgendwann so zwischen 2014 und 2016 gewesen sein.
Ja, ich denke, wir treiben uns seit 10+ Jahren in der gleichen Branche herum, weswegen ich dich sozusagen wahrgenommen habe als Autor, als Journalist. Und dann war da dieser Café, der uns, die wir recht förmlich sind, was vor allem Sitzen betrifft, ins Du geführt hat. Wann der war, ich weiß es nicht.
So ist es. Also, sehr geehrter Herr Apfel, wir bleiben beim Du, würde ich sagen, trotzdem.
Sehr, sehr gerne, Herr Renner.
Zur Transparenzpassage gehört in dem Fall auch, aus meiner Sicht, dass ich dazu sage, dass wir in ein paar Monaten indirekt Kollegen sein werden. Wir werden beide, also ihr arbeitet jetzt schon mit Hashtag für die Wiener Zeitung beziehungsweise mit der Wiener Zeitung gemeinsam an Formaten für die genannten Medien, TikTok, Instagram. Ich werde auch ab September für die Wiener Zeitung tätig sein, hat aber mit unserem Gespräch hier heute ansonsten nichts zu tun.
Gar nichts.
Zweiter Teil der Transparenzpassage betrifft in dem Fall nur dich. Bist du für eine Partei oder deren Vorfeldorganisationen tätig?
Negativ. War ich nie, bin ich nicht, habe ich nicht vor zu sein.
Das klingt sehr vernünftig. Dann kommen wir zu unserem Gespräch. Ich würde gerne im Wesentlichen 3 Dinge abklären. Zum Ersten würde ich gerne klären, was haben wir als Journalisten auf TikTok, Instagram und YouTube überhaupt verloren? Ist das ein Platz, wo wir tätig sein können, wo wir tätiger sein sollen und so weiter. Zweitens würde ich gerne besprechen, gibt es da irgendwelche Geschäftsmodelle? Wie macht man das? Wie unterscheidet sich das vom klassischen journalistischen Geschäftsmodellen? Und drittens würde ich ganz gerne auf so die übergeordnete Diskussion eingehen, ob wir uns damit nicht vor allem ausländischen Konzernen aussetzen und deren Algorithmen und da den Diskursort unserer Öffentlichkeit ein bisschen aus der Hand geben. Passt dir das so?
Ja, ich freue mich sehr drauf.
Wunderbar. Dann starte ich mit einem Geständnis. Wir haben es auch zuerst schon besprochen. Ich habe jetzt am Wochenende, glaube ich, zum allerersten Mal auf TikTok geschaut. Mhm. Ansonsten begegnet mir das nur, wenn auf Twitter der Washington Post TikTok-Guy ab und zu seine Kurzvideos auskoppelt.
Was hat das gemacht mit dir?
Ich fand es total spannend. Also ich bemühe mich jetzt nicht wie ein Hundertjähriger zu klingen, aber es ist eine Medienform, die mir einfach viel zu schnell ist. Ich bin sowieso kein, weiß Gott, wie bildbasierter Mensch. Das heißt, mit Videos kann ich persönlich sowieso relativ wenig anfangen. Und TikTok ist das Ganze on steroids. Also nochmal schneller, nochmal kondensierter, nochmal fokussierter. Es ist total interessant, aber es hat mich überfordert, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja.
Wie ist es dir gegangen, als du das erste Mal auf TikTok warst?
Ähnlich. Ich kann sagen, diese Überforderung bleibt. Ich bin, was mein Medienkonsumverhalten betrifft, nochmal anders sozialisiert. Ich würde auch sagen, der dahinterstehende Algorithmus ist ein handelsüblicher auf Crack oder auf Steroid. Es geht extrem schnell. Es ist wie ein hyperschnelles Zappen. Und es gibt 1 Million Kanäle, wo du sehr schnell draufkommst, ist, dass dieser Algorithmus ein sehr, sehr, sehr lernender, sehr hochgradig lernender ist. Das bedeutet, du entscheidest dich 5 Sekunden länger für das Tiervideo und hast die nächsten Tage vor allem mit Tieren zu tun. Ich habe es geschafft, meinen privaten Konsum einzuzäumen und habe jetzt vor allem einen professionellen.
Mhm. Mich würde einfach dieser wahrscheinlich eh nur scheinbare Gegensatz, über den wir zuerst schon kurz gesprochen haben, interessieren. Du kommst aus einer extrem langtextbasierten Welt mit Datum, Falter und so weiter und hast dann vor circa zwei Jahren Hashtag gegründet. Wie bist du auf die Idee gekommen, diesen Sprung zu machen?
Das haben damals ziemlich viele Faktoren zusammengespielt. Das war der Beginn der Pandemie. Und es war zum Beispiel klar, da gibt's jetzt einen großen Schub, was die Digitalisierung betrifft, auch journalistischer Formen. Weißt du, in der Realität, weil ja das, wenn du dann ein Unternehmen neu gründest, sehr viel zu tun hat mit all deinen Lebensrealitäten, ist das immer multidimensional. Im Nachhinein würde ich sagen, es hat sich richtig angefühlt, ins Risiko zu gehen. Genau. Es gibt große Unterschiede zwischen dem, was wir vorher beim Datum beispielsweise, es ist ein Monatsmagazin, sind Langformen, tiefgründige, mehrwöchige bis mehrmonatige Recherchen gemacht haben und was wir heute machen bei Hashtag. Schnell gesagt sind das journalistische Bewegtbildformate für Social Media, aber dazu vielleicht später noch in der Tiefe. Es gibt sehr große Unterschiede. Das ist in allererster Linie die Kulturtechnik der Produktion. Ja, das eine ist das Schreiben. Das ist ein Ein-Personen-Prozess die meiste Zeit, bis es dann in die Redigaturphasen geht. Und wir haben es jetzt zu tun vor allem mit Bewegtbildformaten. Das heißt, es ist Aufnahme, sei es 9:16, also auf Handy oder 16:9 mit Videokameras. Das ist sehr unterschiedlich.
Mhm.
Das ist aber auch schon der größte Unterschied. Es gibt nämlich sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten, wenn du im sogenannten Backend, also in dem Bereich, in dem du nicht vor der Kamera stehst. Bei Datum, ebenso wie bei Hashtag, ist es zunächst einmal ein Arbeiten mit Young Talents, mit sehr vielen jungen Menschen. Und ein Ausprobieren, ein Experimentieren, ein gemeinsames Lernen. Genau. Und was Hashtag betrifft, wir sind da jetzt ungefähr 40, 50 Leute im weiteren Kreis und 3 davon sind über 30. Ja? Mhm. Also das heißt, es ist tatsächlich, es ist sehr, sehr jung.
Was macht das mit der Unternehmenskultur? Nur wenn ich fragen darf, wie unterscheidet sich die von klassischen Medien? Weil ich es einfach interessant finde, weil ich letztens bemerkt habe bei der kleinen Zeitung, wo ich bis vor kurzem ja war, dass jüngere Journalistinnen und Journalisten einfach ein völlig anderes Mindset haben, wenn man so diesen Begriff hinschmeißen will, oder?
Yes, das ist auch meine Wahrnehmung. Also zum einen gibt es auch hier eine gewisse Kontinuität. weil ich unterrichte seit 10 Jahren junge Journalistinnen, junge Journalisten. Wir haben beim Datum eine Ausbildungsschiene geöffnet. Also zum einen ist das für mich nicht neu. Zum anderen, was sehr neu ist bei Hashtag, wir funktionieren als Startup. Wir haben kein skalierbares Produkt, sondern wir haben eine skalierbare Expertise und skalierbare Dienstleistungen. Und wie das, was das Arbeiten betrifft, wenn beispielsweise Montag sind meistens so 15, 16 Menschen bei uns. Es beginnt dort, es gibt eigentlich nur mehr Hotdesks. Ich habe meinen Schreibtisch abgeschafft und arbeite an einem Tischtennistisch, umzäumt von Sofas. Wir haben ein Staffeldenken. Das heißt, jede Staffel dauert ein Quartal. Seit wir gestartet haben, sind wir jetzt gerade in Staffel 11 angekommen. Wir sowohl die Strukturen, auf denen wir Prozesse aufsetzen, als auch die Art, wie wir dann zu unseren Produkten kommen, sei es auf TikTok, auf Insta oder auf YouTube, ist eine sehr agile. Wir bewegen uns sehr schnell, wir probieren viel aus und vor allem wir versuchen zu lernen. Und lernen tust du nicht aus Erfolg, das auch ein wenig, aber vor allem aus Scheitern. Und versuchen dann diese Lektionen möglichst schnell zu implementieren und weiter zu tun.
Sag uns 2, 3 Lektionen aus Scheitern. Womit seid ihr gescheitert? Was habt ihr gelernt?
Womit sind wir nicht gescheitert? Alles, was wir tun, tun wir zum ersten Mal und wird mehr oder weniger, mindestens in Österreich, auch auf die Weise zum ersten Mal getan. Das heißt, von Anfang an bist du dir klar, du gehst einfach mal in einen Experimentierraum hinein. Womit sind wir gescheitert? Zunächst beispielsweise mit dem Anspruch, YouTube-Dokus zu monetarisieren. Mhm. Wir hatten, wie sehr, sehr viele, wir stehen vor dieser Grundherausforderung im digitalen Journalismus, Geschäftsmodelle zu finden, wo ein Part davon ist B2C. Das heißt, dass du durch dein Publikum, durch deine Userinnen direkt Geld verdienst. Mhm. Damit sind wir in den Jahren 1, 2...
Also B2B eigentlich, oder? Nein, Business B2C, to Customer. Genau. Ja.
Damit waren wir in den ersten beiden Jahren nicht erfolgreich. Eine zweite Sache, die ständig passiert ist, wir arbeiten zum einen mit jungen Journalistinnen und Journalisten, zum anderen arbeiten wir mit Menschen, die quasi Journalismus-ähnliche Tätigkeiten vollführen. Seien das jetzt Menschen, die sich als Creator bezeichnen oder als Producer oder auch als Influencer. Und wir versuchen bei unseren unterschiedlichen Formaten, je nach Zielgruppe, je nach Formatidee, Ensembles zu gründen. Und hier ist es besonders spannend, wenn du eine 19-Jährige hast, die sich als Influencerin versteht, die schon relativ viel Follower hat, die vor allem über die Form, über die zeitgenössische Form ihr Tun versteht, und am Sofa daneben sitzt eine junge Redakteurin, die sich als Journalistin versteht und die von der FH kommt oder noch dort ist, und die dann zusammenzubringen in einem Arbeitsprozess mit Hinblick auf, wie soll dieses Produkt aussehen, an welchen Regeln zwischen Information und Unterhaltung drehst du, das ist eine permanente Herausforderung für alle Beteiligten. Und was natürlich noch hinzukommt, du merkst schon, ich mache den dritten und vorerst mal letzten Punkt, von wo sind wir gescheitert, weil ich könnte 57 spontan erzählen, ist, wie operationalisierst du junge Menschen in einen sehr professionellen Arbeitsprozess. Wir sind hochgradig divers. Wir haben jetzt, also 10 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind bei uns angestellt, und im engeren Kern sind wir so 15, 18. Diese Menschen bringen 6, 7 Muttersprachen an den Tisch. Du hast ja ein paar Menschen, die von der FH kommen oder von der Uni, aber du hast Leute, die die Lehre gemacht haben oder in der Lehre sind, oder die Erfahrungen am Bau gemacht haben. Das heißt, du hast ein soziokulturell sehr, sehr diverse Gruppe, und auch hier scheitern wir immer wieder im Social Engineering. Mhm. Wie tust du die Leute zusammen, so dass du jedem die Möglichkeit gibst, auf seine eigene Lernkurve zu kommen?
Mhm. Okay. Jetzt bist du elegant meiner Frage ausgewichen, womit seid ihr gescheitert? Ich wollte eigentlich wissen, welche Produkte haben nicht funktioniert und warum? Was habt ihr daraus gelernt?
Ah, welche Produkte nicht funktioniert haben? Zum Beispiel die allerersten, die wir ausprobiert haben. Also vielleicht kurz einen Schritt zurück, damit, und das wird die Mehrheit sein, der Zuhörerinnen kurz verstehen, was wir tun, in welcher Form und so weiter. Und ich versuche, deine Frage nicht auszuweichen, sondern kurz Kontext zu geben. Ich habe im 20er-Jahr gemeinsam mit einer Freundin und einem Freund diese Idee entwickelt. Wir machen jetzt einen...
Sagen wir es gleich, die Freundin und der
sehr
Freund
gerne.
Waren...
Das ist die Blaha Babsi und der Leonard Dobusch.
Beide im Momentum-Institut engagiert.
Ganz genau. Sie leitet, glaube ich,
das
Momentum-Institut. Und er leitet, glaube ich, die ökonomische Seite. Mhm. Ist in seinem Hauptberuf aber Professor für neue Organisationsformen an der Uni in Innsbruck. Und wir haben gesagt, es besteht eine große Nachfrage, wenn du dir das Medienkonsumverhalten von 12- bis 29-Jährigen anschaust, an journalistischen Formen, an Informationsformaten. Im Vergleich dazu gibt es aber, sowohl in Österreich als auch darüber hinaus, ein sehr marginales Angebot. So, und da sind wir reingegangen und haben gesagt, was wir jetzt tun ist, wir experimentieren mit journalistischen Formaten auf TikTok, auf Insta und auf YouTube. Dann habe ich mir einen Tisch genommen in einem Coworking Space, habe die Architektur aufgesetzt, diese GmbH gegründet und so weiter. Und Anfang 21 sind wir operativ gestartet, bin ich operativ gestartet. Und die ersten Formate, die wir ausprobiert haben, die sind durchwegs gescheitert. Da hatten wir Mio will Mios. Da haben wir gesagt, da haben wir einen
fand ich großartig. Ich habe mir gestern ein paar angeschaut.
Tatsächlich?
Ja, ich habe nur gesehen, dass circa ein paar Monate nur gedauert hat, leider. Aber
yeah. Da haben wir gesagt, okay, das ist so ein mittellanges Format auf YouTube, das sind 8 bis 12 Minuten, wo der junge Mio Journalist Creator sich auf Willhaben auf die Suche macht, entweder mit Challenges. Er nimmt einmal 50 Euro in die Hand und schaut, was er sich alles da checken kann, oder er sagt, ich gehe meine Bücher eintauschen, was kann ich mir dafür da tauschen und so weiter. Und da haben wir beispielsweise gelernt, okay, YouTube brauchst du eine irrsinnig hohe, also brauchst du ein hohes Maß an Penetration, du musst sehr viel publishen, und es ist ein langwieriger Prozess, Follower aufzubauen, und das zu monetarisieren. Ein anderes Format war Ricardo Para, da hatten wir mit einem jungen Juristen gemeinsam, mit dem Ricardo, die Idee, wir erklären in 50 Sekunden deine Rechte. Wie ist das, wenn du mit dem Fahrrad irgendwie über die rote Ampel fährst? Na gut, da brauchst du nicht viel erklären. Aber wie ist das, wenn du eine Polizeihandlung aufnehmen willst und so? Genau. Da haben wir gemerkt, das war der erste Schwung. Damit sind wir rausgegangen, ich glaube im Mai. Okay, weder bringen wir die schnell ins Wachstum, noch können wir die schnell monetarisieren. Es war aber alles andere als ein Fail, weil wir Dutzende Dinge daraus gelernt haben, wie schauen redaktionell organisierte Prozesse für ein TikTok-Format aus, wie sollen sie aussehen, wie funktioniert Produktion mit Handys, wie funktioniert Social Media Engineering, genau. Und eigentlich stand dieses gesamte erste Jahr im Zeichen von, wir experimentieren mal im zweckfreien Raum und schauen, was passiert, und nehmen alles, was wir bekommen, an Lektionen mit.
Verstehe. Was macht ihr denn jetzt für Formate, und umgekehrt, welche Formate sind so erfolgreich, dass du sagst, da haben wir das richtig gemacht?
Als Digitalverlag, also die Idee, einen Digitalverlag aufzusetzen, war, wie alles, was wir tun, ist es eine Mischung aus Alten und Neuen. Nichts, mit dem du jemals kommst, ist ganz neu, sondern es ist ein Remix sozusagen. Und wir haben gesagt, wir machen einen Digitalverlag und haben da mindestens sozusagen zwei, also dieses Gebäude hat am Anfang zwei Flügel. Der eine ist der immanent journalistische, wo du Journalismus machst mit all seinen Implikationen und seiner Unabhängigkeit. Und der andere ist sozusagen Corporate Publishing. Mhm. Das heißt, wir, also wie wir heute dastehen, was das Geschäftsmodell betrifft, machen wir eigene Formate auf eigene Rechnung unter eigenem Namen, und wir machen solche Formate auch für andere. Sei das für Medien, wie die dpa oder mit dem Standard hatten wir eine Kooperation, oder sei das auch mit für öffentliche WAF, Institutionen
zum Beispiel.
Genau, der WAF, Wiener Arbeitnehmerinnenförderungsfonds, oder das Land Salzburg, dort haben wir eine Demokratie, ein Demokratieformat gehabt. So, das gesagt habend, welche funktionieren? Auf der journalistischen Seite Beispiel haben wir ein YouTube-Format entwickelt, das nennen wir Politik Euder. Da droppen wir also du merkst, dass durch das Arbeiten mit Anfang 20-Jährigen hat sich auch mein aktiver Wortschatz
verändert.
Ich sag droppen, wenn wir etwas launchen oder wenn wir etwas publizieren. Da publizieren wir 2-3 Mal im Jahr Dokus. 40 bis 60 Minuten auf YouTube, höchste journalistische Ansprüche, finanzieren wir uns selber. Beispielsweise der Türkise Weg oder 9 Minuten mit dem Standard, die MFG-Doku, die SNÜS-Doku. Jetzt haben wir für den ORF eines gemacht. Genau, das funktioniert. Das findet sein Publikum. Das stellen wir auf YouTube, und nach wenigen Tagen haben sich das 100, 200.000 Menschen angeschaut. Mhm. Und es monetarisiert auch. Eine zweite Sache wäre beispielsweise Windstabil. Vor 8 Monaten haben wir begonnen, dass wir sagen, eigentlich ist live das neue Ding. Und seither haben wir sozusagen, wir nennen es die journalistische Unterhaltungsshow. Von Montag bis Freitag gehen wir jeden Tag 60 bis 90 Minuten live. Und das ist genau die Mischung, die wir in unseren Formaten immer versuchen zu bringen. Wir nennen das den trojanischen Journalismus. Mhm. Es ist in der Form, ist es zeitgenössisch, das heißt, es ist schnell, bunt, laut, und im Inhalt sind es Angebote von Information, Bildung, Aufklärung. Und so ist das auch beispielsweise bei Windstabil. Da siehst du, an einem Tag gehen wir zur Landtagswahl in Niederösterreich und berichten von dort, oder gehen zur
HPV-Impfung, habe ich gestern gesehen.
Genau, wir gehen HPV-Impfen mit dem Gesundheitsminister, unbezahlt, weil wir einfach sagen, hey, das halten wir für wichtig, und da reden wir mit den Ärztinnen, und unsere Showrunnerinnen lassen sich jockeln. Genau, und das schauen sich jeden Tag 40 bis 70.000 Menschen an. Also wir haben eine höhere Einschaltquote sozusagen als jeder vergleichbare Lineare in dem Zeitraum. Und das monetarisiert auch, weil wir da mit nativen Werbeformen arbeiten. Mhm. Ja, das wo wir.
Das heißt, da kommt, was nennt, Product Placement, hätte man früher wahrscheinlich gesagt, und
genau,
irgend sowas rein.
Mhm. Da beispielsweise mit Ströck, da verteilen wir dann Ströckkrapfen auf der Straße an Menschen, die eine politische Frage richtig beantworten. Mhm. Ja? Genau, das ist sozusagen, das sind 2 Beispiele von 8 oder 10, die wir auf eigenen Namen, auf eigene Rechnung machen. Und dann hast du Formate wie das erwähnte WAF-Format, Geh mal Lehre. Das war unser erster.
Mit traumhaften Reichweiten, zumindest so wie es TikTok ausweist.
Das war der erste Showcase. Damit sind wir gestartet im Frühsommer 2021. Und nach wenigen Wochen ist allen Beteiligten klar geworden, sowas gab es noch nie, das geht durch die Decke.
Also kannst du das Format nur ganz kurz erklären für den?
Ja, also das nicht in Geh mal Lehre siehst du 2, 3 Showrunner-Influencerinnen mit einem Lehrhintergrund, die junge Menschen durch das Thema Lehre führen. Was sind die Vorteile, was sind die Nachteile, Serviceangebote, wo könnt ihr euch Infos holen, wer rekrutiert gerade und so weiter. Das stellen wir her im Auftrag des Wiener Arbeitnehmerinnenförderungsfonds. Das ist bis heute die größte TikTok-Show im deutschen Sprachraum von einer öffentlichen Institution. Wir haben damals auch im 22er Jahr in Berlin den Deutschen Preis für Online-Kommunikation gewonnen. Das ist einfach ein Riesending, das man eben auch in Deutschland kennt. Das schauen sich jede Episode, seien das Interviews, Betriebsbesuche, Jokes, Challenges, 100, 200, 300.000 junge Menschen an.
Dazu wollte ich fragen, ist das organische Reichweite oder ist das auch eine, die man mit Reichweitenkauf irgendwie unterbuttert?
Auf Geh mal Lehre ist es eine Mischung aus beiden. Mhm. Du stehst bei jedem Format vor der Frage, ist es organisch oder ist es, legst du Werbung drauf? Ist es eine Mischung oder ist es nur eines von beiden? Wenn du das Ziel hast, dass du ein Format, das du ihm Zeit geben kannst und dass du also über mehrere Jahre, also langfristig ausspielst, dann ist es schlauer, als es stark organisch zu machen. Mhm. Genau.
Jetzt haben wir schon relativ viel über Geschäftsmodelle gesprochen. Trotzdem würde es mich interessieren, du sagst, okay, die eigenen journalistischen Inhalte, die du beschrieben hast, die finanzieren wir uns selber, die sind jetzt nicht unmittelbar monetarisiert, und relativ viel von eurem Geld verdient ihr mit Kooperationen, wo ihr für andere produziert, wenn ich das richtig verstehe.
Richtig.
Heißt das, dass Journalismus allein finanziell in diesem Universum nicht lebensfähig ist, oder?
Das heißt es noch nicht. Generell bist du in einer, also es heißt derzeit, ja. Ich würde das aber mittelfristig, da höre ich schon die Zukunftsmusik spielen, wo unterschiedliche Erlösquellen drin sind. Also zum einen die Art Journalismus, das heißt jetzt Social Media Journalism oder wie man das nennen will, ist relativ neu. Social Media ist mittlerweile 10+ Jahre alt und es hat immer wieder das Bestreben gegeben, du hast das selber miterlebt als Beobachter, als auch als Akteur, es gab immer wieder das Bestreben seitens von Medien, Social Media zu nutzen, um die jeweiligen Zielgruppen mit dem journalistischen Angebot zu erreichen. Und in der ersten Welle, in den späten Nullerjahren und in den Zehnerjahren hat das über Österreich hinaus vor allem bedeutet, dass du beispielsweise auf Facebook und dann auf Insta die Artikel, die du hast, meistens waren sie auch Printmedien, dort anbietest mit einem netten Post. Was jetzt passiert, seit 4-5 Jahren, ausgehend von Zukunftsmärkten in den Vereinigten Staaten, aber auch in Deutschland, ist, dass du direkt für Social Media Medienformate herstellst, entwickelst und produzierst. Was du gesehen hast schon in der ersten Welle ist, dass Social Media nicht monetarisiert. Wir haben das als Branche begleitet, dass quasi klar war, man muss mit seinen Angeboten ins Netz in einer ersten Welle muss man das einmal gratis anbieten.
Also die Idee war, wir verwenden unterschiedliche Social Media, damals Facebook vor allem, später eben YouTube und so weiter, um die Leute dann auf unsere eigene Seite weiterzuleiten, wo sie hoffentlich Abos verkaufen oder zumindest Klicks produzieren.
Genau. Und das ist mehr schlecht, denn recht hat das funktioniert. Wir beispielsweise produzieren unsere Formate durchwegs für eine Zielgruppe 12 bis 29 Jahre. Und da siehst du, dass von der Alterskohorte her, ab 30, 35 plus beziehungsweise minus, gibt's, was das Medienkonsumverhalten betrifft, einen eklatanten Bruch. Und drunter ist es heute wahr, dass eine Mehrheit der jungen Menschen Informationen bezieht übers Handy und dort über Social Media Apps. Und das sind auch die Orte, das sind die Plattformkontexte, über die sie sich unterhalten miteinander, über die sie sich unterhalten und über die sie sich eben informieren. Was du siehst, ist, dass sie sozialisiert sind in einer Gratiskultur, was Medienkonsum betrifft. Das heißt, es ist für sie außergewöhnlich, zu zahlen für journalistische Inhalte. Das sehen wir bis heute. Und das ist eines der großen Probleme, sozusagen, auch für die großen Tanker, die in Transformation gehen, langsam und zu spät in Österreich.
Absolut.
Sich das anzuschauen, wie schaut dieses B2C-Modell aus? Wie bringst du junge Menschen dazu, für Inhalte zu zahlen? Da gibt's viele schöne Leuchttürme, die jeweils ihre eigenen Pionier-Erlösmodelle und Medienprojekte starten, sei das jetzt Dossier, ist ja eigentlich Digital-First-Journalismus, sei das andererseits. Die haben jetzt eine sehr, sehr sehenswerte Doku, Rette sich wer kann, gerade gedroppt. Die arbeiten quasi mit einerseits Mitgliedermodellen oder Spendemodellen.
Also unterschiedlichen Crowdfunding.
Genau.
Ideen.
Also es wird nach wie vor sehr, sehr viel experimentiert. Wir experimentieren natürlich auch mit Erlösquellen. Wir als Startup sozusagen, wir haben die Bootstrapping ist es. Also du kannst als Startup so starten, dass du entweder internes oder externes Investorengeld hast und mit einem bestimmten Haufen Geld, mit einem Plan versuchst da reinzugehen. Oder so wie wir es gemacht haben, du startest ohne Anschubfinanzierung und schaust einfach, wo du hinkommst und machst aus dem wenigen möglichst das meiste, das du daraus machen kannst. Deshalb experimentieren wir seit Anfang an mit Monetarisierungsmodellen. Und wir lernen ja Dinge, die über uns hinaus für die Branche interessant sein können. Deshalb sei auch in dem Zusammenhang gesagt, also was wir derzeit sehen, ist B2C funktioniert gar nicht bis kaum. Was wir sehen ist, native Werbemodelle, die du beispielsweise aus dem Fernsehen kennst, Die funktionieren durchaus.
Der Moderator wurde eingekleidet von Fürnkranz oder irgendwas.
Zum Beispiel. Ich glaube, am Anfang eures Podcasts, da wird dann eingesprochen, hey Leute, und quasi wir werden begleitet durch, oder wir werden...
Ich weiß leider jetzt nicht, welche Werbung am Anfang abgespielt wird, sonst würde man es jetzt sofort wiederholen. Aber
irgendwer wird diesen Journalismus quasi finanzieren oder querfinanzieren. Ja. Unsere größten Erlösquellen sind einerseits, dass wir für andere, für Medien, für Nicht-Medienunternehmen, für öffentliche Institutionen Medienformate entwickeln, produzieren und distribuieren und dass wir andererseits sie dabei beraten und begleiten, das selber tun zu können. Hm? Und da sehen wir, da haben wir uns in eine Marktlücke gegründet, die exponentiell wächst.
Dazu die Frage, Österreich ist ja generell schon seit langem, glaube ich, einer der Märkte, wo sich Medien über einen sehr, sehr hohen Anteil durch öffentliche Institutionen finanzieren. Also die klassischen Inserate, diverse Kooperationen, wie es ist, weiß nicht, lange Zeit viel kritisiert, Standard mit den ÖBB, Krone mit den ÖBB gab und. Gibt's da einfach zu wenig privates Geld in diesem Markt? Und wie ist das bei euch? Du sagst auch, der Großteil dieser Kooperation ist mit öffentlichen Institutionen, oder?
Der Großteil bei uns ist mit Medien, tatsächlich. Öffentliche Institutionen spielen auch eine Rolle, aber eine kleinere. Hier müsste man ausholen. Der österreichische Markt hat viele Eigenheiten, nicht? Er ist in erster Linie sehr klein. Er ist in zweiter Linie ein Sidekick zu einem zehnmal größeren Markt mit gleicher Sprache. Und du hast ein hohes Maß an Konzentration, was die Eigentümerschaft betrifft. Und du hast nur einen urbanen Raum in Österreich. Grüße an Graz. Pölten.
Ja, St. Pölten, genau.
Grüße an St. Pölten. Das sind so grob gesagt sozusagen Eigenheiten, die Struktur ändern. Und du hast ein hohes Maß an Abhängigkeit, du hast das selber genannt, vom Staat einerseits über Inserate und andererseits über Presseförderung. Das nimmt übrigens zu. Ja? Also die Medientransformationsförderung wurden im vergangenen Jahr 70 plus Millionen ausgeschüttet an
klassische Medienhäuser.
An klassische Medienhäuser. Wir bekommen beispielsweise davon nichts. Zum einen glaube ich, dass es nicht Geld ist, das der beste Innovationstreiber ist. Und ich glaube auch nicht, dass es in der Form, wie sie praktiziert wird, öffentliche Subventionen oder öffentliche Förderungen in Medien oder in Journalismus sind, die der beste Innovationsfördernd sind. Und aufgrund dieser Gegebenheiten und dass Österreich auch kein Zukunftsmarkt ist, du kannst dir anschauen, immer was spielt's in den Staaten? Ah, Podcast ist groß, gut, in 6-7 Jahren wird das hier groß. Oder was spielt's in Deutschland? Oh, die machen jetzt YouTube-Journalism, in 3-4 Jahren wird das bei uns kommen. Also es ist ein Vergangenheitsmarkt, wenn man so will. Und durch diese große Abhängigkeit und diese große Konzentration erlebe ich jetzt vor allem auch im Vergleich mit Deutschland, wo ich seit einem halben Jahr mit meinen Kolleginnen und Kollegen sehr viel arbeite, dass Österreich, es ist kein Innovationsmarkt. Innovation findet bei uns an den Rändern statt. Und auch auf Basis, ich kenne mehrere Medienhäuser. Andere Leute haben Hobbys wie irgendwas Schnitzen oder Garteln. Mein Hobby ist österreichische Medienrealität seit 20 Jahren. So habe ich doch eine sehr, sehr nahe Wahrnehmung dessen, wie Redaktionen und wie Medienhäuser hierzulande aufgestellt sind und wie Strukturen sozusagen herrschen, die innovationsfeindlich sind. Das wiederum hat irrsinnig nette Vorteile für uns. Weil quasi alles, was du am Anfang machst, sind low-hanging fruits. Also sozusagen, es ist sehr einfach, einmal Erfolge zu machen im Social Media Journalism.
Weil es einfach wenig Konkurrenz gibt.
Weil es relativ wenig gibt. Mhm. Also es gibt immer wieder was, punktuell, das aber vor allem von kleinen Häusern wie Andererseits und Dossier, die da Dinge tun, die man zeitgleich auch so in Deutschland und in den Vereinigten Staaten tut. Aber die großen Häuser sind relativ behäbig. Und das führt halt dazu, wenn du dann plötzlich anfängst, zweimal, dreimal im Jahr eine YouTube-only-Doku zu droppen, dann kriegt das einfach jeder mit und denkt, oh, das kann man jetzt so machen. Und wenn du anfängst, ein Format zu machen wie Geschichte Euda auf TikTok, wo du sagst, hey, viermal, fünfmal die Woche Geschichtsunterricht von 20-Jährigen für 15-Jährige, dann schauen sie erst einmal. Ja. Sie schauen, also jene Minderheit, die offen ist, das zu sehen, die gehen sofort mit dir in Kontakt und sagen, hey, wie können wir was miteinander machen? Aus großen Medienhäusern als auch kleinen. Die Mehrheit schaut einmal mit einer Mischung aus Skepsis und Argwohn und einem
Grantlertum
und einem Konkurrenzverhältnis auf dich. Aber ich denke, das ist normal für das, was gerade geschieht, nämlich ein extremer Strukturwandel der Öffentlichkeit, von dem jeder wusste, dass er kommen wird. Aber man hat es in Österreich einmal abgewartet. Man hat es über öffentliche Förderungen abgepolstert, abgefedert. Genau. Aber in den nächsten 3 bis 5 Jahren werden wir massive Entwicklungen sehen, im Negativen wie im Positiven. Und davon sind wir überzeugt, wir werden bei weitem nicht die einzigen sein in 3 Jahren, in 5 Jahren, die tun, was wir tun, nämlich journalistische Formen auf TikTok bringen oder auf Insta bringen oder auf YouTube bringen. Und es gibt heute schon extrem viele, die damit experimentieren.
Das hoffe, / fürchte ich auch, dass sich das so entwickeln wird. Ihr habt jetzt die neue Kooperation, die auch der Anlass für das Gespräch ist, mit der Wiener Zeitung, für die ihr auf Social Media etliches produziert. Ja. Ich glaube, es sind 3 Formate jetzt mal, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Ganz genau.
Ibiza-Nacherzählung quasi. Sagst du mir, du kennst es besser.
Was die 3 Formate sind einerseits Inside Ibiza. Hier ist der Versuch mit rund 40 Videos nachzuerzählen den Ibiza-Komplex, der nach wie vor nicht abgeschlossen ist. Und das zu tun mit seinen politischen, ökonomischen und juristischen Dimensionen. Auf eine Art und Weise, dass eine 15-jährige NMS-Schülerin oder ein 17-jähriger Lehrling sich dafür interessiert, weil es auf die Art und Weise gemacht ist, wie er das gewohnt ist. Und so, dass sie das auch verstehen. Genau, das läuft auf TikTok, das läuft auf Insta. Das 2. Format ist WZ Daily. Hier haben wir sozusagen eine tägliche Berichterstattung zu Megaphänomenen wie Mobilität, Klima, Wohnen, Arbeit. Auch das findet statt auf TikTok und auf Insta. Und das 3. Format ist Umlaut Ö. Das ist relativ klassischer YouTube-Journalism, wo wir mit 10- bis 12-minütigen Reportagen uns Themen ansehen wie Medikamentenmangel, Inflation, Sneakers-Hype. Genau, das sind die 3 Formate.
Wie seid ihr auf diese 3 Formate gekommen? Habt ihr selbstständig gearbeitet und hat euch die Wiener Zeitung einfach gesagt, okay, macht irgendwas? Oder habt ihr das gemeinsam mit dem Rest der Redaktion, die dort noch ist, ausgearbeitet? Wie habt ihr genau diese 3 Formate?
Unterschiedlich. Die Formate WZ Daily und Umlaut Ö kamen zustande im Rahmen eines Ausschreibungsverfahrens. Also wir sind gestoßen quasi, hey, die WZ macht 2 Ausschreibungen, einerseits für ein Hochformat, also 9:16.
Also das klassische Handyvideo.
Klassisch das Handyvideo, genau. Und 16:9, also quer, für ein YouTube-Format. Dort haben wir uns bei beiden haben wir uns beworben und haben wir den Zuschlag bekommen. Und das musste dann extrem schnell gehen, weil wir, glaube ich, vom Zuschlagsdatum bis zum Launch-Termin 5 Wochen hatten. Sowas hatten wir noch nie, aber auch hier, wir hatten 2,5 Jahre Zeit, uns darauf vorzubereiten. Und da war uns klar, was ist die Zielgruppe, was ist das journalistische Kommunikationsbedürfnis des Auftraggebers, also der WZ. Und dann haben wir mit der heißen Nadel 2 solche Formate entwickelt. Beim 3. Format war es anders, bei Inside Ibiza. Ich unterrichte seit mehreren Jahren unter anderem in Graz an der FH Joanneum digitalen Journalismus. Und da hatte ich mit 2 Kolleginnen und mit einem Kollegen im vergangenen Semester diese Idee entwickelt. Eben genau das, Inside Ibiza, diesen Komplex für TikTok darstellen. Und das passiert öfters. Am Ende dieses Semesters habe ich als Hashtag den Studentinnen sozusagen das Angebot gemacht, wir nehmen das raus aus dem Unterricht. Ich finde das toll, ich glaube an das. Und auch das machen wir öfters. Wir querfinanzieren, also wir gehen in Risikofinanzierungen für Formate, wo wir sagen, es ist so gut, das sollte jemand ausprobieren. Aber wir glauben, es gibt dafür eine Zielgruppe. Himmel, Inside Ibiza, das hat noch niemand gemacht. Und nehmen da einfach mal nennenswert Geld in die Hand und haben das sozusagen noch einmal professionalisiert. Und auf das ist die Wiener Zeitung auch gestoßen, dass wir das gerade dabei sind zu entwickeln. Und das haben wir ihnen dann sozusagen zusätzlich auch verkauft.
Verstehe. Jetzt gibt's Kritik daran, dass die Wiener Zeitung hier Journalismus finanziert, der im Wesentlichen auf einer amerikanischen Insta und einer chinesischstämmigen TikTok stattfindet.
Ja.
Wie siehst du das? Geben wir da irgendwie unsere journalistische Öffentlichkeit komplett aus der Hand?
Zum Teil bis weitgehend ja, einerseits. Das Thema der Plattformabhängigkeit ist älter als es TikTok ist oder ByteDance davor war. Schauen wir uns an, wie das entstanden ist. Begonnen mit Facebook. Also wenn man sich ansieht, jetzt die maßgeblichen Social Media Plattform Kontexte, die waren bis ByteDance hauptsächlich US-amerikanische. Die kamen aus dem
Silicon Valley. Ja.
Genau, wo es ja quasi so parareligiös den Zugang gibt. Wir wollen die Welt verbessern und schaffen das über digitale skalierbare Produkte. Ein Versprechen, das sehr alt ist und wo sehr lange schon klar ist, hey, das ist überhaupt nicht der Fall. Also worauf will ich hinaus? Die maßgeblichen Social Media Plattformen aus dem Valley haben sehr ähnliche Probleme, wie TikTok das mit sich bringt. Einerseits du hast die Blackbox-Algorithmus. Niemand weiß wirklich, wie ein Algorithmus funktioniert und du bist ihm ausgeliefert. Und
kann sich von heute auf morgen ändern, wie jeder, der hier in dem Land in einer Zeitung arbeitet, weiß.
Du bist ihm als Userin, als Seherin ausgeliefert, du bist ihm als Nutzer ausgeliefert und du bist ihm als Medienproduzent einfach ausgeliefert. Das Zweite ist eine Art Legal Liability, also wie sehr halten sich die an Recht und an welches Recht? Das Dritte ist Datensicherheit, Datentransparenz. Mhm. Denken wir an Oxford Analytica 2016.
Cambridge
aber Analytica. Sorry dafür. Der 16er Wahlkampf, wo sie 70 Millionen Datensätze irgendwie geflattert haben und auf Basis dessen Trump-Wahlkampf irgendwie beeinflusst haben. Also sprich, das sind keine neuen Dinge. Was jetzt neu hinzugekommen ist mit TikTok, ist sozusagen nicht...
Die geopolitische Dimension.
Yeah, exactly. Das wird jetzt China zugeordnet. Zum einen hast du einfach keine Ahnung über die tatsächlichen Eigentümerverhältnisse und zum anderen hast du keine Ahnung, welchen Einfluss nimmt sozusagen das chinesische Regime oder nicht, was ist mit Datensicherheit und so weiter. So, das stellte mich, als ich Hashtag gegründet habe, kurz davor, vor diese grundsätzliche Frage, haltest du dich deshalb davon fern? Sozusagen, gibt es ein richtiges Leben im Falschen? Und ich erinnere mich, als ich in den Nullerjahren als junger Falter-Redakteur an der Wand gehabt habe, diesen Adorno-Aphorismus quasi, habe ich gesagt, nein, okay. Was sehen wir heute?
Die jungen Menschen. Ist der jugendliche Idealismus dahin und
ich habe mit 22 anders auf die Welt geschaut, als ich das mit 40 tue. Die Jugend ist dort, global gesehen. Die Plattformkontext, also die maßgeblichen Social Media Plattformkontexte sind die Orte, wo sie sich informieren, unterhalten, wo sie kommunizieren miteinander. Es gibt kaum journalistisches Angebot. Es gibt immer wieder Versuche, aber die meisten gehen nicht hinein wegen des fehlenden Geschäftsmodells. Das würde bedeuten, wenn du dich heraushältst mit journalistischer Produktion, mit journalistischen Angeboten davon, dann
gibt es dort keinen Journalismus.
Dann gibt es ihn dort nicht. Was es dort gibt, sind Trollfabriken, Fake News, ganze Schwurbler-Phalanxen. Die sind dort hingegangen, weit über Telegram.
Weil die das aus hinaus. Einem entweder fehlgeleiteten oder Worst Case von irgendwelchen malevolenten Akteuren produzierten Geschäftsmodellen basiert. Ja.
Und in dieser Güterabwägung, die nicht einfach ist und die ich mit 22 wahrscheinlich anders getroffen hätte, sage ich heute, du musst dort reingehen. Mal zunächst aus einer gesellschaftlichen Perspektive. Ich sehe natürlich aus einer journalistischen Perspektive, Himmel ist da spannend. Da entwickelst du mit, während sich das Ganze erst entwickelt. Da gibt's eigentlich gar niemanden, auf dessen Schultern du stehst, wo du dir anschauen könntest, na, wie hat denn der das gemacht vor 5 Jahren? Weil vor 5 Jahren hat das, was wir bei Hashtag tun, niemand getan. Das ist journalistisch von großem Reiz. Es ist natürlich ökonomisch auch von sehr großem Reiz, weil du merkst, okay, Nachfrage da, Angebot nicht. Das ist eine schöne Marktsituation, um hineinzugehen. Genau, aus all diesem Bündel haben wir uns entschieden, habe ich mich entschieden, hey, wir probieren das jetzt aus, indem wir einen Digitalverlag starten und TikTok Journalism machen.
Würdest du es nochmal machen?
Von heute bis hin, auf jeden Fall. Ich habe so viel gelernt in den vergangenen 3 Jahren. Ich habe das Privileg großer Unabhängigkeit. Wir können uns intern die Strukturen, wie wir arbeiten, woran wir arbeiten, selber schöpfen. Ein Beispiel ist, ich habe von Anfang an entschieden, wir machen keine Akquise. Wir sind noch nie zu jemand hingegangen, zu einer Entität und haben gesagt, hey, wir hätten eine Idee, können wir für dich nicht ein Corporate Publishing Format machen oder sowas. Wir haben von Anfang an entschieden, wir machen, was wir machen wollen, und wenn es uns aufgeht, werden das jene, die das sehen können, sehen und auf uns zukommen. Das ist irrsinnig leibend für die soziale Gruppe, für die soziale Dynamik, weil du dich nicht nach außen richten musst und nach den Bedürfnissen.
Wobei anderer. Du hast gesagt, ihr habt die Ausschreibungen bei der Wiener Zeitung teilgenommen.
Absolut, wir gehen in Ausschreibungen rein und Pitches. Yes, that we do.
Aber nicht aktiv, dass ihr sagt, hey, wollt's nicht was machen mit uns zum Beispiel?
Das gesamte Business, in dem wir unterwegs sind, das quasi Agenturen-Business bis hin zu Verlagen, die basieren auf proaktiver Akquise. Das bedeutet, die haben Menschen angestellt und ich sehe den Wert dieses Jobs. Ich möchte das keinesfalls herunterschwinden, aber die haben Menschen angestellt, die sozusagen an andere Türen klopfen und schauen, was geht. Das ändert einfach was mit der sozialen Gruppe. So, also wir haben ein großes Maß an Unabhängigen. Und eine Sache, die dazu kommt, ist, das war am Anfang natürlich extrem unklar, weil das alles so von Torheit getragene Risikoschritte waren am Anfang. Es geht uns auf. Ich war vorher 17, 18 Jahre lang in unterschiedlichen Rollen, vom freien Autor bis hin zum Miteigentümer und Chefredakteur tätig in klassischen Medien. Und das ist, im schlechtesten Fall ist es Abwicklungsmanagement, weil die Budgets kleiner werden. Im Bestfall ist es Transformationsmanagement. Das bedeutet, du musst immer mehr aus dem wenigen machen. Und in der Regel ist es Stagnationsmanagement. Das heißt, du machst immer so weiter und versuchst weiterzukommen. Und jetzt bin ich mit Hashtag zum ersten Mal in meiner beruflichen Karriere im Wachstumsmanagement angekommen. Das bringt eigene Herausforderungen mit sich, weil hier habe ich keine Lehren anzuwenden, keine Lektionen. Aber das ist natürlich, Himmel, ist das motivierend und großartig.
Super. Eine Frage habe ich noch zum Schluss, weil ich es selber auf Social Media die letzten Wochen ein paar Mal gelesen habe. Deine Leute, du hast gesagt, wie viele angestellte Mitarbeiter? 10?
Es sind jetzt 10.
In der Größenordnung. Sind nicht nach dem Journalistenkollektivvertrag angestellt, sondern nach irgendeinem
Marktkommunikation und Werbung.
Marktkommunikation, Marketing. Warum ist das so?
Es gibt für quasi private Bewegtbild, private Videoproduktionsunternehmen in Österreich keinen KV, beziehungsweise der journalistische KV ist auf die nicht anwendbar. Er ist anwendbar, wenn du sozusagen Print machst, oder er wäre online anwendbar, wenn du die Online-Abteilung von einem Printmedium bist. Genau, ich habe mich sehr früh, ich saß dann noch im 7. in einem Coworking-Tisch dafür entschieden bei der GmbH-Gründung, wir machen Marktkommunikation und Werbung. Weit weg davon, von der ersten Anstellung, sozusagen. Genau. Also ich könnte so Sachen sagen wie, hey, wir bezahlen alle über, nämlich signifikant. Ich meine, über 2 Jahrzehnte lang habe ich selber die Gehälter und die Honorare erhalten aus dem Journalismus und ich habe sie auch selber ausbezahlt. Und es ist kein Vergleich damit, was wir halt zahlen. Das kann sich in der Zukunft ändern. Was wir sehen, ich sprach vorher von diesem Staffeldenken, das Quartalhafte. Es entwickelt sich so extrem schnell. Beispielsweise im 23er Jahr erwarten wir eine Verdopplung des Umsatzes. Und wir sind seit einem halben Jahr in Deutschland tätig. Deutschland wird ab 24, da starten wir ein Riesending, ein Format. Und auch in Österreich würde ich dir jetzt schildern, was wir allein in den nächsten 3 Monaten planen. Auch vielleicht für Interessierte, es wird das Politik-Euter-Stipendium geben in der Höhe von 5.000 Euro, wo wir sagen, ihr bringt die Idee und wir geben euch 5.000 Euro und lasst uns gemeinsam eine Doku machen. Genau, worauf ich hinaus will, wenn dieses exponentielle Wachstum anhält, dann wird sich Hashtag in seiner Form weiterhin sehr schnell wandeln.
Stefan, ich wünsche dir alles Gute dafür. Ich glaube, es ist eine gute Sache, was ihr da macht. Und ich werde das ab jetzt öfter beobachten. Ich werde mal einen TikTok-Account machen vielleicht.
Georg, überleg dir das nochmal gut, aber hab jedenfalls, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit.
Ich danke. Danke, dass du hier warst. Alles Gute und ciao. Das war unsere heutige Folge ganz offen gesagt. Wenn euch interessiert, was Stefan mit seinen Leuten da so auf Insta und TikTok produziert, schaut auf hashtag.jetzt. Dort haben sie eine Liste ihrer Formate, die sie aktuell selber und für andere produzieren. Wenn euch der Podcast gefallen hat, bitte abonniert uns auf den einschlägigen Podcast-Plattformen, gebt uns gute Bewertungen und vor allem empfehlt uns euren Freundinnen und Freunden weiter. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Adieu!
Missing Link.